Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken, dem Podcast über Kirchenmusik. Mein Name ist Daniel Postzig, ich arbeite als Kirchenmusiker für die Neuapostolische Kirche in Nord- und Ostdeutschland und ich begrüße meinen lieben Freund und Kollegen, Dirigenten, Chorleiter und Kirchenmusiker aus Berlin, Volker Hedfeld. Hallo Volker.
Hallo Daniel, hallo zusammen. Wir sind weiter auf den Spuren Paul Gerhards unterwegs und sprechen mitten in der Passionszeit oder auch der Fastenzeit, je nachdem, über eines seiner bekanntesten Lieder.
Und ich finde, es ist nicht nur eines seiner bekanntesten, sondern aus meiner Sicht auch eines seiner schönsten Lieder. Hinzu kommt, dass es eine herrliche Melodie hat und unfassbar viele Strophen umfasst, die dazu auch noch einen sehr viel älteren Ursprung haben als Paul Gerhard selbst.
Und in diese Musik hören wir jetzt direkt mal rein.
Reinhören ist gut. Was wir gerade hörten, war eine sehr versteckte Version dieser doch recht bekannten Melodie. Josef Gabriel Reinberger, der Komponist des Stückes, hat sie als Pedalstimme in die tiefste Lage gelegt und in langen Notenwerten in eine Orgelmeditation verpackt und sie auch gemeinerweise nicht extra im Titel des Stückes gekennzeichnet.
Und trotzdem, sie ist wunderschön. Wir sprechen also jetzt gleich über O Haupt voll Blut und Wunden.
Aber zunächst wollen wir passend zur Passionszeit die zweite Hälfte der Biografie Gerhards anschauen. Solltet ihr unsere Folge aus dem Januar noch nicht gehört haben, empfehlen wir euch, dies zunächst zu tun und danach hier an dieser Stelle fortzufahren.
Nach dem Tod seiner Tochter geht Paul Gerhard als Pfarrer zurück nach Berlin an die dortige Nikolaikirche. Zunächst sieht es nicht nach einer Fortführung seiner persönlichen Passionsgeschichte aus. Doch in den 1660er Jahren erlebt Gerhard etwas Ähnliches wie sein Großvater. Unter dem reformierten Kurfürst Friedrich Wilhelm werden 1664 alle lutherischen Pfarrer aufgefordert, ein Toleranzedikt gegenüber der reformierten Lehre zu unterschreiben. Dies forderte ebenfalls die Aufgabe einiger lutherischer Glaubenssätze. Paul Gerhard verweigert, wie einige andere, diese Unterschrift und verliert damit seine Pfarrstelle. Pauls Frau notiert dazu am 6.2.1666 folgende Sätze in ihre Bibel. Mein lieber Mann ist heute seines Amts enthoben worden. Auch diese Prüfung noch. Halte du aus, mein Gerhard, schäme dich des Evangeliums von Christus nicht und lege immer da ein gutes Zeugnis ab vor vielen Zeugen. Ich folge dir ins Elend, in die Wüste, in Not und Tod. Siehe nicht auf mich und unser Kind. Ohne Gottes Willen fällt ja kein Sperling vom Dach. Halt aus, mein Gerhard.
Ja, doch nicht nur diese Last wiegt schwer auf dem Hause Gerhards. Bereits 1659 verstarb die zweite Tochter des Ehepaares im Alter von gerade mal 2 Jahren. 1660 ihr erster Sohn gleich nach der Geburt. 1665 der zweite Sohn im Alter von 1 Jahr und am 5. März 1668 letztendlich auch Pauls Frau Dorothea, die ihm anders als es sie es in ihre Bibel schrieb, sogar in den Tod vorausging. Gerhard bleibt mit seinem 5-jährigen Sohn alleine zurück. Während einer Krankheit seines Sohnes schreibt er in einem Brief: Ich befinde mich in großer Not. Mein Gemüt ist mir dermaßen beängstigt, dass ich fast nicht weiß, wo ich mich hinkehren und wenden soll.
1669 begibt sich Paul Gerhard zu seiner letzten Lebensstation. Er tritt eine Pfarrstelle in Lübben im Spreewald an. Lieder dichtet er nicht mehr. Nach 7 Jahren in Lübben verstirbt Paul Gerhard am 27. Mai 1676. In seinem Testament ist er voll Dankes an Gott, indem er schreibt: So danke ich ihm zuvörderst für alle seine Güte und Treue, die er mir von meiner Mutterleibe an bis auf die jetzige Stunde an Leib und Seele und an allem, was er mir gegeben hat, erwiesen hat. Seinem Sohn hinterlässt er folgende Lebensratschläge. Bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleibe in deinem Glauben und Bekenntnis beständig. So wirst du auch einmal sterben und von dieser Welt scheiden willig, fröhlich und seliglich.
Diese letzten Worte offenbaren etwas, das für Paul Gerhard Glaubensgewissheit war. Er bringt es in einer Übersetzung der Membra Jesu Nostri von Arnulf von Löwen in sehr klare Worte. Sei mir 1000-mal gegrüßet, der mich je und je geliebt. Jesu, der du selbst gebüßet, das, womit ich dich betrübt. Ach, wie ist mir doch so wohl, wenn ich kein und liegen soll an dem Kreuze, da du stirbest und um meine Seele wirbst. Und Volker, deshalb schätze ich diese Zeit im Kirchenjahr, diese Passionszeit so über alle Maßen, weil sie emotional einerseits unglaublich dicht gewebt ist, und weil sie sich theologisch ehrlich macht. Gerhard war fest davon überzeugt, dass die Schuld und die Sündhaftigkeit der Menschen nur durch die Liebe Gottes und den Opfertod Christi überwunden werden kann. Auch wenn diese Liebesbeziehung bereits im Leben wirkt, ist doch das oberste Ziel des Christen, die ewige Gemeinschaft anzustreben, so wie es auch bereits in unserer letzten Folge anklang.
Ganz genau, und unser heutiges Lied hat seine Wurzeln in den eben von dir angesprochenen Membra Jesu Christi. Jesu Nostri. Bitte entschuldige. Membra Jesu Nostri, so heißt es.
Die Membra Jesu Nostri mit vollem Titel Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima. Zu Deutsch die allerheiligsten Gliedmaße unseres leidenden Jesus sind eine Sammlung von 7 sogenannten rhythmischen Gebeten. Dabei handelt es sich um beliebte Passionsandachttexte, die vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammen. Heute gehen wir davon aus, dass der Autor ein Arnulf von Löwen ist, zur Zeit Gerhards und auch zur Zeit Buxtehudes, der das vertont hat, nannte man noch Bernhard von Clairvaux als Autoren. Diese Andachten beschäftigen sich mit dem Bild des Gekreuzigten in 7, ich sage mal, Leibesstationen. Die einzelnen Hymnen oder rhythmischen Gedichte heißen daher auch an die Füße, an die Knie, an die Hände, an die Seite, an die Brust, an das Herz, an das Gesicht. Textlich steigt also der Blick am sterbenden Jesus hinauf. Zu jeder Station folgt nun eine gedichtete Meditation. Und Meditation meint hier eine Auseinandersetzung und einflussnehmende Betrachtung. Denke ich an die Knie, dann denke ich an sich beugende Knie. Beugend in Demut zur Anbetung, und ich sinniere über mein Gebet oder meine Haltung zu dem Christus. Bei den Händen kann ich an das Segnen, an meine Taten und Handlungen denken und so weiter.
So wie ich das sehe, hat das aber auch eher einen individuellen Charakter. Also ähnlich wie bei den Gerhard-Liedern geht es um eine individuelle Auseinandersetzung und eine Anleitung zur häuslichen oder besser alltäglichen Andacht.
Das nehme ich auch an. Von daher ist es für Gerhard auch leicht, sich hier eines eigentlich ziemlich klar katholischen Textes zu widmen. Gerhard übersetzt übrigens alle 7 Teile. Und das, was ich vorhin vorlas, war seine Übersetzung des ersten Teils. Er tut dies in seinem letzten Amtsjahr in Mittenwalde. Wir erinnern uns, das ist das Jahr, in dem sein erstes Kind stirbt. Mittenwalde ist von daher auch Impulsgeber für diese Übersetzungsarbeit, weil sich scheinbar, das wissen wir heute nur aus Schriftzeugnissen, im Mittenwalder Altar soll sich ein Schweißtuch der Veronika befunden haben. Und das scheint wohl Gerhard so angeregt zu haben, dass er sich eben mit vor allem der 7. Station befasst hat. Im Lateinischen heißt das Salve Caput Cruentatum. Zu Deutsch sei gegrüßt, blutbeflecktes, oder wenn man blutbefleckt Cruentatum anders übersetzen möchte, mit geschundenen sei gegrüßt, geschundenes Haupt. Und dabei entstehen insgesamt 10 Strophen im Deutschen.
Diese 10 Strophen finden wir wiederum in Krügers Praxis Pietatis Melica auf eine damals sehr bekannte und beliebte Melodie von Hans Leo Hassler, einem Komponisten und Kirchenmusiker aus Nürnberg, wieder. Eigentlich war die Musik für ein Liebeslied geschrieben worden. Berühmtheit erlangte sie aber als Melodie zum Lied Herzlich tut mich verlangen.
Ich glaube, dass das dem barocken Menschen damals eigentlich sogar ganz lieb war, denn eine innige Beziehung zu Jesus, die schon fast in eine Liebesbeziehung münden kann, findet sich in vielen barocken Texten und in der barocken Ästhetik, ja auch in der Kunst wieder. Man denke nur an die üppig geschmückten Kirchenmalereien mit den prallen kleinen Engelchen und anderem.
Ja, genau. Und jeder von uns kennt Liebesbekundungen in berühmten Arien von Johann Sebastian Bach. Bereite dich Zion, den Schönsten, den Liebsten, etc. Das sind, glaube ich, gute Beispiele auch dafür. Heute ist, O Haupt voll Blut und Wunden, das Passionslied schlechthin. Wir finden es im evangelischen, katholischen, methodistischen, mennonitischen und neuapostolischen Gesangbuch. Wenn auch mit unterschiedlicher Strophenzahl. Leider bildet das NRK-Gesangbuch mit seinen lediglich 5 Strophen unter der Nummer 43 hier das Schlusslicht. In den meisten Gesangbüchern wird mit diesem Lied die Passionsrubrik eröffnet. Das ist immer ein Indikator für die Bedeutung eines Stückes.
Und ein weiterer Indikator ist ja auch immer die Weiterverwendung, also die sogenannte Rezeptionsgeschichte. Und am prominentesten ist hier vermutlich die Verwendung von Text und Melodie durch Johann Sebastian Bach, vor allem in der Matthäus-Passion. Das kommt dort an vielen Stellen mit unterschiedlichen Strophen vor, aber auch Felix Mendelssohn Bartholdy widmet diesem Choral eine komplette Kantate. Und so viele Kantaten hat er gar nicht geschrieben. Es gibt zahllose Orgelbearbeitungen vor Bach, mit Bach, nach Bach bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und selbst in die Popmusik hat es zumindest die Melodie geschafft, unter anderem bei der Gruppe Simon & Garfunkel. Hören wir die Melodie in einem populären Gewand im Lied American Tune.
Das ist wirklich beeindruckend und wie ich finde auch völlig berechtigt. Dennoch sollten wir jetzt endlich in gewohnter Manier mit der Textbesprechung starten.
Schauen wir doch zunächst auf die 10 Originalstrophen. Und man kann diese Strophen im Gesamten ganz gut gruppieren. Wir haben die Strophen 1 bis 3, die einen betrachtenden Charakter annehmen. Also da geht es Textanfänge, O Haupt voll Blut und Wunden oder du edles Angesichte. Und in der dritten Strophe um die Farben deiner Wangen. In der vierten Strophe gibt es so eine Art Perspektivwechsel. Da kriegt das Ganze so einen theologischen Twist. Nun, was du her erduldest, ist alles meine Last. Da wirkt, wenn man das Bild, was wir vorhin aufgemacht haben, ernst nimmt, da wird aus dem Blick, aus der Perspektive plötzlich etwas Introspektives. Also wir blicken jetzt durch das Kreuz auf uns selbst. Und in den Strophen 5 bis 8 haben wir eine durchgehende Ich-Form. Da geht es um Dank, da geht es um Solidarität, da geht es um diese Selbsterkenntnis. Und in den letzten beiden Strophen dann schlussendlich um den eigenen Tod. Da wird wieder auf den Apostel Paulus verwiesen mit den Worten, die wir bei Paulus finden, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Für die ausgiebige Besprechung konzentrieren wir uns nun aber auf die 5 Strophen aus dem neuapostolischen Gesang. Strophe 1. O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist du mir. Wie du, Daniel, schon gesagt hast, wird hier zunächst betrachtet. Aber der Blick geht sofort tiefer. Ich weiß nicht, welches Bild Paul Gerhardt hier vor Augen hatte, aber wenn ich den Text höre oder lese, entstehen ganz schnell Bilder in meiner Fantasie.
Ja, und über die Bilder hinaus liegt hier sprachlich so ein Klang einer schönen christlichen Trotzhaltung drin. Das lateinische Original verwendet ja die Grußformel Salve. Und das ist ja eine sprachliche Ehrerbietung. Und der Blick geht hier auf den Kopfschmuck und der war im Kontext der römischen Kultur und der römischen Besatzung ja ebenfalls von einer immensen Bedeutung und für das Wachsen der christlichen Kirche hin zu einer Staatsreligion in Rom hatte das ganz, ganz spannende und tolle Bedeutungsebenen, um eben den sozialen Status und den vor allem den Machtgehalt einer Person auszudrücken. Und das ist jetzt eben so eine ganz klassische johannäische Theologie, also die Idee, die wir im Johannesevangelium vorfinden. Christus vincit im Lateinischen, zu Deutsch Christus ist Sieger, er wird durch die Erniedrigung erhöht. Und das sind so Paradoxien, die wir gerade auch in dieser Zeit im Kirchenjahr besonders erleben und die die Predigtinhalte und die Lesungstexte besonders kennzeichnen.
Genau, und da ist auch noch etwas. Wir sehen diesen leidenden Menschen, aber wir schauen nicht weg. Da ist keine Scham, da ist auch keine Angstlust oder sonst irgendetwas Theologisches, das über dem Psychischen steht. Und hier möchte ich an die Folge 1 erinnern. Die Freude am Leid wird dir umgedreht bedient, aber denselben Mechanismus schauen wir schauen auf das blutige Gesicht und freuen uns darüber, dass dieses Blut für uns geflossen ist.
Und ähnlich geht's jetzt weiter mit der zweiten Strophe im NGB. Du edles Angesichte davor, sonst schrickt und scheut das große Weltgewichte, wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Und im ersten Teil der Strophe wird hier Christus so ein bisschen gegen die Welt ausgespielt. Das große Weltgewichte scheute sich einst vor diesem edlen, man könnte auch sagen göttlichen, reinen und damit schönen Angesicht. Jetzt ist es blass, jetzt ist es bespuckt und es hat seine Vitalität und Strahlkraft vielleicht verloren, zumindest für dieses Weltgewichte. Und diese Strahlkraft, die macht Gerhard hier am Augenlicht fest. Die Bedeutung der Augen und des Augenlichts geht biblisch noch viel tiefer als nur das reine Schauen. Jesus selbst verwendet zum Beispiel in der Bergpredigt Matthäus 6, Vers 22 bis 23 das Bild der Augen. Übertragen lesen wir da, wenn deine Augen, also wenn unsere Augen klar sehen, dann bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. In der hebräischen Tradition wird die Redewendung, jemand habe ein gutes Auge, für solche Menschen verwendet, die großzügig und nicht geizig sind. Also Menschen, die sehen, wo Not ist und wo sie helfen können. Auch hier spielt, glaube ich, noch so eine naturwissenschaftliche Komponente mit hinein. Also vor der Moderne ging man ja davon aus, dass dass das Auge von Mensch und Tier Sehstrahlen aussendet, die dann die Umwelt um sich herum abtasten würden. Heute wissen wir, dass das andersrum ist, dass das Auge eigentlich die Reflexion der Sonnenstrahlen aufnimmt und wir das dann im Gehirn entsprechend verarbeiten. Und trotzdem kennen wir ja alle diese Blicke, die sich anfühlen, als würde uns jemand nicht nur fixieren, sondern uns sehr genau durchleuchten. Also natürlich nur im metaphorischen Sinne, aber das ist ja etwas, was wir doch immer wieder erleben, gerade wenn wir mit sehr vertrauten Menschen im Gespräch sind.
Das zeigt mal wieder, wie wichtig und bedacht doch jedes Wort in einem Gerhard-Text ausgewählt ist. Solche Querverweise sind wertvoll, wir könnten noch länger darüber sprechen. Ich will nur ganz kurz noch auf diese doppelte Verneinung, mit der Gerhard diese Aussage nochmal verstärkt, dem sonst kein Licht nicht gleichet. Das hätte er auch schlichter formulieren können. Ganz hohe Sprachkunst. Aber, ja, willst du noch was sagen?
Das, ich hätte dir jetzt nur zugestimmt.
Das ist wunderbar. Aber wir haben noch ein paar Strophen vor uns. Und deswegen mache ich jetzt weiter mit der dritten Strophe. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du ertragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Das ist die dritte Strophe im neuapostolischen Gesangbuch. Original wäre es die vierte. Und jetzt haben wir hier eine spannende Wendung. Wir singen jetzt eine Bußstrophe. Die Theologie dahinter sagt ja, dass Christus die Sünde der Welt für uns getragen hat. Diese Sünde der Welt umfasst alles, was ich, was du, unsere Kinder, unsere Großeltern jemals getan haben oder noch tun werden. Das lyrische Ich sagt dir ganz verzweifelt im letzten Satz der Strophe, gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. In diesem Moment müsste ich mich doch als Singender ganz, ganz klein fühlen.
Ich musste während der Vorbereitung bei dieser Strophe spontan an das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus denken. Hier ist es der arme, kleine Wunsch nach einem gnädigen Blick. Und wenn man es so liest, denkt oder singt, dann läuft mir doch immer wieder ein Schauer über den Rücken.
Mir auch. Und vielleicht ist das der Moment, wo wir jetzt nochmal Musik hören würden, wenn auch gleich es sich nochmal um die erste Strophe handeln wird. So lasst mich mit der vierten, beziehungsweise eigentlich mit der neunten Strophe fortfahren. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Jetzt blickt das Lied, beziehungsweise wir, als Lesende und Singende auf unseren eigenen Tod. Wenn ich soll scheiden, also aus dem Leben scheiden, und soll doch Jesus nicht von uns scheiden, vielmehr so der Wunsch, tritt herfür, gehe diesen Weg mit uns. Man hört hier manchmal diese Formulierung, dass dies der letzte Gang ist, der nur allein beschritten werden kann. Doch wie toll ist es zu wissen, da gibt es einen. Der ist in der Stunde der maximalen Ungewissheit bei mir und nimmt mich bei der Hand und nimmt mir diese Ungewissheit.
Und auch hier haben wir diese schöne Paradoxie im Schluss, Kraft deiner Angst und Pein. Und man kann sich schon fragen, wie kann denn Kraft aus eigener Angst und aus Pein körperlicher, seelischer Einschränkungen geschöpft werden? Es geht ja hier nicht um den Mut der Verzweiflung. Es geht um eines, wie ich finde, der ganz großen Mysterien rund um den christlichen Glauben. Und ich finde, an dieser Stelle spürt man den Einfluss aus dem 13. Jahrhundert wirklich nur allzu deutlich, wo man sich diesen Mysterien gestellt hat und wo sie eine Relevanz hatten im Nicht-Verstehen müssen und im Stehenlassen von etwas, was einfach unerklärbar ist.
Vielleicht können wir unseren Zuhörerinnen und Hörern noch empfehlen, an dieser Stelle einmal kurz in die Matthäus-Passion zu hören, denn diesen Gang in den Tod beschreibt Bach mit diesem sogenannten Passus Druiusculus, mit dem chromatisch abwärts geführten Bass im zweiten Teil, in tiefer Lage, dieser Text ist für mich allein durch diese Vertonung von Bach immer sehr, sehr klar und eindeutig besetzt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Auch wenn das Stück im Ganzen sich lohnt, auch wenn es recht lang ist, aber immer, immer ein Hörenwert. Eine letzte Strophe bleibt uns noch. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Und das fasst doch jetzt nochmal alles richtig schön zusammen. Wir blicken wieder zum Kreuz. Aber jetzt nach dieser Erstbetrachtung und der Meditation sehen wir kein Opfer von Gewalt, sondern wir sehen jemand mit einem Schild, mit Macht, mit Gewalt, mit den entsprechenden Insignien. Und mit dem wollen wir gehen, dem wollen wir folgen. Es ist ein Bekenntnis nach aller Sühne und Buße bleibt diese immerwährende Liebe.
So, dieses Lied macht was mit uns. Dieser Text ist doch sehr berührend und sehr bewegend. Und bleibt die Frage, wie kommen wir denn da jetzt zur Musik?
Naja, so schön und passend wie sie ist, würde ich vorschlagen, dass wir einfach draufschauen und loslegen.
Mit Blick ins evangelische Gesangbuch finden wir mal wieder zwei Melodienfassungen, die beinahe isorhythmische Fassungen für Vierteltakt ist ja seit der Bachzeit die bekannteste. Sie ist gezähmt und in ihren Impulsen ganz leicht zu singen. Die Originalmelodie ist aber schon eine geglättete Version der Hassler-Melodie für das Liebeslied gewesen. Sie bringt uns aber einige spannende Synkopen und ein frei fließendes Metrum. Sie orientiert sich stärker an der Rhythmik des Textes.
Ja, bisher haben wir noch gar nicht über den Komponisten der Melodie gesprochen. Das geschah auch jetzt aus Gründen. Ich habe ehrlicherweise noch große Pläne mit Hans-Leo Hassler, möchte aber nur ein paar Randnotizen loswerden. Allgemein ist er musikgeschichtlich für, ich sag mal, die breite Öffentlichkeit eher eine sehr kleine Randerscheinung. Und damit teilt er das Schicksal von vielen, die zu Lebzeiten hochgeschätzt waren, dass sie im Laufe der Zeit ein bisschen untergehen. Anders zum Beispiel als bei Johann Sebastian Bach, der doch scharfer Kritik ausgesetzt war und seinen eigentlich weltumspannenden Ruhm erst nach seinem Tod erlebt hat. So ist es bei Hassler eigentlich ein wenig umgekehrt. Spannend ist, dass er zu Lebzeiten auf der Schwelle der deutschen Barockmusik stand und das nicht nur geografisch durch seinen Lebens- und Arbeitsort Nürnberg, durch den ganz viel musikalischer Transit aus Italien geschah. Vor allem ist er jemand, der innerhalb seiner Lebensspanne den großen Paradigmenwechsel des frühen 17. Jahrhunderts miterlebt hat. Und das ging ja einher mit einem neuen Verständnis von der Sprache der Komposition, der Sprache der Texte und dem Umgang mit Texten im ganz Allgemeinen. Das wird nochmal an späterer Stelle ein Thema für uns sein. Ich möchte nur hier diesen kleinen Hinweis geben, dass Hans-Leo Hassler nicht nur Musiker, sondern auch Uhrmacher war. Und er hat sich auch in diesem Handwerk betätigt und damit einen Beitrag zur Musikgeschichte geleistet. Aber das wird ein neues Thema werden.
Und darauf freue ich mich schon, lieber Daniel. Bevor wir jetzt diese Folge beenden, wird es Zeit noch für unser persönliches Fazit. Mich haben in dieser Folge zwei Sachen besonders berührt. Zum einen ganz am Anfang, als wir die Biografie von Paul Gerhardt beendet haben. Ich finde, Er hat ja so ein Hiob-Leben geführt, ne? Also er hatte viel und dann hat er wirklich alles verloren. Und trotzdem zieht er ein Fazit. Bitte gestatte mir das noch einmal, ein letztes Mal zu lesen. So danke ich ihm zuvörderst für all seine Güte und Treue, die er mir von meiner Mutterleibe an bis zur jetzigen Stunde an Leib und Seele und an allem, was er mir gegeben hat, erwiesen hat. Das muss man ihm erstmal nachmachen, finde ich. Und all seine Strophen, Lieder, Texte sind ja aus diesem Geist. Das berührt mich einfach jedes Mal. Und das andere, O Hopfer, Blut und Wunden, ist, glaube ich, einer der Texte überhaupt in allen Gesangbüchern, wo der Text einfach brutal daherkommt. Ne? Es geht um Blut, es geht um Wunden, es geht um Schmerz. Und gleichzeitig geht es um so viel Empathie und um so viel Heilsbewusstsein, was wir, die Gläubigen, aus diesem Schmerz für uns ziehen können. Das ist also auch theologisch so breit gefasst. Das ist dann auch wieder sehr berührend. Das waren so die Highlights dieser Folge für mich.
Da möchte ich gern anschließen. Mich hat das Lied in der Vorbereitung auf unsere Aufzeichnung hier nochmal ganz neu gepackt. Ich mag diese eindrucksvollen Bilder, die du gerade auch nochmal aufgegriffen hast. Und ich nehme vor allem so einen kleinen, leicht politischen Arbeitsauftrag mit aus diesem Lied, nämlich Mut zu fassen, den Blick von diesem Elend nicht abzuwenden. Und zwar den Blick zu halten, ohne ihn mit Verachtung oder Angstlust zu kaschieren, sondern mit Mitgefühl, mit diesem echten Blick. Du sprachst vorhin von der doppelten Verneinung, die das ja auch nochmal ganz stark unterstreicht. Das Licht, dem kein Licht nicht gleichet. Ich glaube, dass das in so einem ehrlichen, offenen Blick, der ohne Hierarchien funktioniert, dass diese Art zu schauen, auf die, denen es schlechter geht als uns oder denen es schlecht geht, nochmal ganz neue Impulse geben kann. Und dann finden wir das ja in einem anderen Gedicht aus den Membra Jesu Nostri, wenn es um die Hände geht, ad manus, vielleicht auch mal darüber zu sinnen, ob dem Blick, den wir dann werfen, nicht auch helfende Hände folgen können. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns von euch und wünschen euch im besten Sinne einen guten Start in die Karwoche, also in die, ich sag mal, heiße Phase der Passionszeit. Wir bewegen uns mit großen Schritten auf das Osterfest zu und wir freuen uns, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt, freuen uns, wenn ihr diese Folge auch weiterempfehlt und Bekannten, Freunden zuschickt. Wir können schon mal verraten, dass wir zu Ostern das nächste Mal mit einer Folge dabei sind und diese Folge wird besonders, in vielerlei Hinsicht besonders. Seid gespannt, freut euch darauf und schaltet gerne wieder rein. Bis dahin, alles Gute.
Herzliche Grüße und tschüss.